Ja, hallo erstmal. Es freut mich, heute hier sein zu dürfen auf dieser tollen Veranstaltung. Das ist meine erste Keynote, und ich probiere jetzt in diesem neuen Format und versuche vielleicht irgendwie nicht so sehr in die Details zu gehen. Hallo Sven. Kann man mich lauter machen? Das müsst ihr sagen. Ja, der Titel des Talks heute ist Geisterfahrer auf der Datenautobahn. Aber es wird nicht nur um Netzneutralität gehen. Ich versuche hier wirklich einen größeren Bogen zu spannen und auf ein paar der sonstigen aktuellen netzpolitischen Themen einzugehen. Und wie ich das hier vorbereitet habe, war mir eigentlich sehr freigestellt, was der Titel dieses Talks sein soll. Und mir ist dann irgendwie so dieses in der Recherche dieses alte Zitat eingefallen aus meinem Studium: Read a lot, then read some more. Then talk with people that know more, then do some stuff, and then you are a hacker. So war das bei mir und der Netzneutralität auch. Da habe ich auch am Anfang 2011 angefangen, wahnsinnig viel zu lesen. Der Vorteil damals war, es gab noch nicht so viele Gesetze zu dem Thema. Das heißt, das war irgendwie noch ein neues Feld, zumindest in Europa hat man sich noch nicht so viele Gedanken darum gemacht. Und dann habe ich in meinen Kalender geschaut und das war das erste Vernetzungstreffen, das wir in Wien damals hatten. Im Jänner 2012, wo sich so eine Gruppe formiert hat, die dann später die Save the Internet-Kampagne auch gestartet hat. Also so ein alternativer Titel für heute könnte auch sein: 7 Jahre Netzneutralität oder 7 Jahre netzpolitischer Aktivismus. Ich finde es aber dieser Tage immer ganz wichtig, bevor man auf die Themen und das Wie und das Sonstige kommt, auf das Warum zu sprechen zu kommen. Wer von euch weiß, was das ist? Turing-Maschine. Auch immer noch eines der wichtigsten Konzepte, auch wenn es uns in großen Teilen schon abhanden gekommen ist. Ein Turing-vollständiger Computer, eine universelle Maschine, die alles berechnen kann, was ein Mensch sich ausdenken kann, im theoretischen Konzept. Dieses Konzept haben wir schon zu Teilen verloren, dank DRM, Code Signing. Viele der Geräte in unseren Taschen liegen nicht mehr wirklich in unserer Hand. Was darauf für Code läuft, ist schon außerhalb unserer Kontrolle. Viel von dem Content, den wir konsumieren, der gehört uns nicht mehr. Der ist nur noch gemietet und abgesichert mit kryptografischen Methoden. Und diese universelle Maschine, die wird aber immer noch komplementiert mit einem annähernd universellen Netzwerk, dem Internet, das in seinen Prinzipien immer noch neutral ist gegenüber allen Ideen, Erfindungen und Meinungen. Und genau daraus erwächst dieses große Potenzial, das wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir diesen Planeten als Menschheit irgendwie nochmal zu besseren wenden wollen. Etwas, das ich den Leuten hier, glaube ich, nicht sagen muss, ist: Technik ist neutral. Die kann man immer auf beide Seiten verwenden. Und natürlich kann man auch Datennetzwerke bauen, die ganz anders funktionieren, wie CompuServe oder BTX. Wir sollten immer im Kopf behalten, dass es auch anders geht. Dass diese Technik auch von der Gegenseite verwendet werden kann. Und ich finde im Zusammenhang hier, wie Technik Gesellschaft verändert, ein Zitat von Bruce Schneier trifft es wirklich sehr gut. Der hat Technik mal als ein Vergrößerungsglas für Macht beschrieben. Das heißt, kleine, adaptive Gruppen, Hacker, Hobbyisten, Aktivisten, die sind schneller da drin, dass sie Technik verwenden für die Vergrößerung ihrer Macht, für das Lautsein in der Gesellschaft, das Auffallen, das Stören des Systems. Aber auch die großen Gegner, auch die großen Akteure, Staatsmacht, Konzerne, die brauchen vielleicht länger, bis sie sich dieser Techniken bedienen können. Aber wenn sie das mal geschafft haben, dann sind sie auch umso stärker dadurch. Und ich glaube, gerade mit neuen Entwicklungen wie Bitcoin sehen wir, dass wir jetzt so langsam, wo die Hype-Kurve nach oben geht, auch in diesen Bereich reinkommen, wo diese Techniken auch von anderer Seite adaptiert werden. Also nicht alles ist ein universelles Netzwerk. Wir hatten in Europa ja lange eine Debatte über Spezialdienste, also das, was nicht das Internet sein soll, da wo es nicht mehr ein universeller Dienst ist, sondern ein Facebook-Stecker. Das ist wirklich ein Video von den Videos, die Facebook anzeigt, wenn man Geburtstag hat. Da wird dann der Facebook-Stecker in die Steckdose gesteckt und dann leuchtet der Kuchen auf. Wir sollten uns nur als Gedankenexperiment mal vorstellen, was passiert wäre, wenn das mit Strom möglich gewesen wäre, dass man nur vertikal integriert so ein Zugangsprodukt kaufen kann. Also dann gibt es halt Bosch-Strom oder Siemens-Strom und ich muss mich dann entscheiden, welchen Anbieter ich habe, welches Gerät ich kaufe. Wir haben mit dem Internet im Grunde die größte technische Erfindung der Menschheitsgeschichte geschaffen. Und die unterscheidet sich von bisherigen Kommunikationsnetzwerken. Alle können senden, nicht nur ein paar wenige. Ich brauche keine Lizenz, um irgendwie eine Idee an den Start zu bringen. Ich bin von Tag 1 global erreichbar und habe nicht irgendwie lokale Netzwerke, wo ich erst verhandeln muss. Und es gibt keine zentrale Instanz, die darüber entscheidet, ob ich diese Verbindung von A nach B aufmachen kann oder wie viel die jetzt kosten muss. Daraus ist dieses globale Netz erwachsen. Es gibt diese zwei Grundprinzipien, auf die sich Netzneutralität reduzieren lässt. Best Effort, Daten so gut durchleiten, wie es geht, und Ende zu Ende. Und diese globale Infrastruktur, in der heute jede Idee von Tag 1 global verfügbar ist, das ist genau, was auf dem Spiel steht im Moment. Und es ist heute schon so, dass nicht jede Idee und jeder Service gleich gut überall erreichbar ist. Wir haben Zero Rating als die Form der Netzneutralitätsverletzung, die am häufigsten auf dieser Welt ist. Das heißt, damit ich überhaupt noch gleich gut erreichbar bin oder mein Dienst gleich teuer ist für Menschen, die sich vielleicht gar kein Datenvolumen leisten können, muss ich schon in Verhandlungen treten mit den lokalen Netzwerkbetreibern. Als Mark Zuckerberg irgendwie die Facebook.com gestartet hat, aus einem College-Dorm heraus mit seinen zwei Freunden, da hat er für den Server dieses ersten Facebooks $85 im Monat bezahlt. Das war alles, was es gebraucht hat, um so ein Produkt an den Start zu bringen. Diese Möglichkeit existiert heute, wenn sie noch existiert, dann nur noch in kleinen Teilen. Wir sehen, dass es immer schwieriger wird, obwohl genau diese jetzigen Giganten so angefangen haben, als kleine Competitor, die ohne großes Anfangskapital nur mit einer guten Idee an den Start gegangen sind. Heute nochmal sowas zu machen wie Facebook oder Google wäre schon um einiges schwieriger, weil das Internet sich konsolidiert hat und weil eben gerade diese Innovationszyklen im Netz sehr genau beobachtet wurden von den Leuten, die jetzt gerade an der Macht sind. Und wir haben auch, ich sag mal so, Debatten höherer Ebene über der Netzneutralität, die ja eigentlich ein sehr triviales Thema ist, das hoffentlich auch in ein paar Jahren erledigt ist. Ich will nicht in 7 Jahren immer noch über dieses Thema reden. Das Schöne bei Netzneutralität ist ja, dass es im Vergleich zu Urheberrecht oder Datenschutzüberwachungsthemen eigentlich recht leicht lösbar wäre. Ist ein Verteilungsproblem. Aber wir haben neue Neutralitätsdebatten. Plattformregulierung. Das ist so der Überbegriff, wo ganz viele Debatten zusammengefasst werden müssen, wenn ihr über Hate Speech, Fake News, terroristische Inhalte, Urheberrechtsverletzungen, Verbotsgesetz oder auch nur kulturelle Normen über Nacktheit nachdenkt. All diese Dinge werden jetzt gerade ausverhandelt mit dem Thema Plattformregulierung. Die EU-Kommission hat da im September einen Vorschlag gemacht, der sagt, ja, wir tun nichts, aber die lieben Plattformen sollen bitteschön all diese Dinge mit Algorithmen lösen. Macht doch Upload-Filter für Hate Speech und Fake News. Und wir haben ganz viele gesellschaftspolitische Probleme, die zusammengewürfelt werden in einen Topf und dann soll ein globaler Konzern sie lösen. Hier wird es irgendeine Regelung brauchen. Ich glaube, das NetzDG ist so ziemlich die Worst Case, wie man es machen kann. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird auch übrigens schon kopiert. In Russland ist man sehr freudig über diesen deutschen Vorstoß und adaptiert den jetzt dort. Kann man natürlich dann sich ausrechnen, was der russische Staat mit so einer Macht tun wird. Und deswegen brauchen wir Regeln, vor allem eben auf Basis der Europäischen Grundrechtecharta. Wie soll die Informationsmacht, wie sollen große Informationsplattformen mit gewissen Inhalten umgehen? Im Moment ist es so, es gibt so ein Dreieck der Unverantwortlichkeit. Wir haben irgendwie die Strafverfolgungsbehörden, die scheren sich nicht, die wollen am liebsten gar nichts mitbekommen von dem, was auf Facebook passiert. Dann hat man die Plattform, die hat irgendwie so unter doch gewissem öffentlichen Druck manche Dinge, die sie nicht zulässt. Und da gibt es dann Upload-Filter. Das heißt, wenn jemand irgendwie was hochlädt, und das ist vor allem eben mittels Fotos-DNA bei terroristischen Inhalten, wird das einfach geblockt, aber es wird nicht zur Anzeige gebracht. Das ist der Weg der Systeme, die heute jetzt schon existieren. Man wird sehen, wie das mit Netzwerkdurchsetzungsgesetz weitergehen wird. Auf jeden Fall brauchen wir hier bessere Lösungen. Und das ist insofern spannend, weil ich glaube, das ist eines der ersten Themen, die auf die politische Debatte kam, bevor die klassische netzpolitische Community dazu wirklich eine Antwort hatte. Insofern wahrscheinlich auch intellektuell eines der spannendsten Felder, wenn sich hier jemand einbringen will. Aber kommen wir zurück zur Netzneutralität. Innovation without permission ist so das andere Prinzip, das folgt aus Ende zu Ende und best effort. Ich brauche eben keine Lizenz, um einen neuen Dienst an den Start zu bringen. Ich muss mir nicht irgendwie zuerst Gedanken machen über Vertragsbedingungen von der Deutschen Telekom, sondern ich habe einen Server, der ist am Netz und das reicht. Das ist genau der Unterschied zu allen vorherigen Kommunikationsnetzen. Und genau das ist, was am Spiel steht. Nur zu den Basics. Was müsst ihr wissen über Netzneutralität? Im Kern ist es Diskriminierungsschutz. Es ist der Versuch, irgendwie knappe Ressourcen, egal ob Volumen, Geschwindigkeit oder Preis von Internetzugangsdienstleistungen, so zu verteilen, dass dabei keine einzelnen Dienste oder User diskriminiert werden. Und Diskriminierung kann passieren über zwei Arten. Technisch, indem ich Daten schneller oder langsamer übertrage, oder ökonomisch durchs billiger oder schneller machen. Und genau im zweiten Feld ist die Debatte großteils. André Meister von Netzpolitik.org kommt ja immer viel herum. Wenn der auf der Welt unterwegs ist, schickt er mir immer so Posters von Zero-Rating-Plakaten. Und das ist da gerade aus Lateinamerika. Und hier hat man eben gratis Facebook, WhatsApp und Twitter. Also zweimal derselbe Konzern. Und das heißt, so wird Internet angepriesen in vielen Teilen der Welt. Oft ist es den Leuten gar nicht mal mehr bewusst, dass sie noch das Internet nutzen. Die sagen, ja, ich verwende Facebook, aber nein, Internet verwende ich nicht. Dass das eine das andere inkludiert, ist ihnen nicht mehr bewusst. Und wir haben eine ganz drastische Neuordnung auch von der Art, wie mit Internet Geld verdient wird. In den USA wurde jetzt sozusagen der letzte Vorstoß, sowas wie einen Datenschutz für Kommunikationsnetze einzuführen, aufgehoben. Und da hat Congress ein Gesetz der FCC aufgehoben, sprich jeder Internetprovider in den USA kann jetzt anfangen, die Kommunikationsdaten seiner Nutzer zu monetarisieren. Das heißt, ich kann mit all diesem reichen Datenschatz über die Location-Daten, das Kommunikationsprofil von Millionen von Menschen anfangen, Geld zu verdienen. In Europa haben wir zum Glück Gesetze dagegen, die E-Privacy-Verordnung. Die gibt es schon und die wurde am Donnerstag im Europaparlament novelliert. Also zumindest in erster Lesung hat das Europaparlament eine sehr gute Version von diesem Gesetz beschlossen. Und wenn das so durchgeht, das ist noch nicht fertig, dann werdet ihr das auch merken, weil jeder von uns ist trainiert wie ein Affe, diese Cookie-Banner wegzuklicken mit ja, ja, Cookies ist okay. Diese sinnlose Entscheidung, zu der wir trainiert wurden, die könnte bald was heißen. Nämlich, dass wir wirklich auch das Recht haben, Nein zu sagen zu dieser Art von Online-Tracking überall dahin, wo wir uns bewegen. Und auch Do Not Track, was viele von euch sicherlich kennen als Browser-Einstellung, wird mit der Version des Gesetzes endlich rechtlich bindend, was ebenfalls auch ein riesiger Vorteil wäre. Und ihr könnt euch anschauen, welche Abgeordneten am Donnerstag dafür gestimmt haben, für diese tolle Version von Datenschutz. Es waren auch 6 deutsche Europaabgeordnete dabei. Im Kern geht es bei der Netzneutralität immer um Monopole, ein bisschen auch um Wettbewerb oder um Chancengleichheit. Man kann das sehr rechts oder sehr links framen, total neoliberal oder kommunistisch, es geht sich mit beiden aus. Im Kern ist es immer eine Frage von Marktmacht. Ein kleiner Internet-Mobilfunker wird es nicht schaffen, sowas wie Stream-On an den Markt zu bringen und da große Konzerne auf seine Seite zu ziehen. Ein kleines Startup in Europa wird es auch nicht schaffen, mit 30 Zero-Rating-Programmen irgendwie mitzuhalten und sich dort all diese Bedingungen zu merken und den Dienst anzupassen für jedes dieser Programme. Und das ist, weil, wieso wir auch sehen, dass heute Netflix zum Beispiel schon seine Position geändert hat. Netflix war mal ein riesiger Verfechter der Netzneutralität. Und jetzt im Jänner, nachdem klar war, Trump tötet Netzneutralität, Gesundheitsversorgung und so gut wie alles andere, was Obama an guten Dingen vollbracht hat, da hat Netflix schon seine Aktionäre beruhigt und gesagt, macht euch keine Sorgen, auch wenn Netzneutralität fällt, wir sind groß genug, wir können auch danach überleben. Und damit haben sie recht, das ist die harte Logik dahinter, aber damit betonieren sie halt einfach auch den Weg hinter ihnen, sodass niemand mehr nachkommen kann. Und damit verlieren wir genau diese Vielfalt, diese Innovationskraft und auch die Offenheit, die das Netz heute noch ausmacht. Es gibt so diese alten Schreckgespenster, die wir in der Bewegung immer an die Wand gemalt haben. Also das ist ein Mockup. So schaut das Internet aus, wenn wir verlieren. Dann hast du irgendwie für jeden Dienst ein extra Preisschild und musst halt deine 5 oder 10 Dollar zahlen, dass du diese Dienste nutzen kannst. Das ist inzwischen Realität geworden. In T-Mobile hat das in Ungarn an den Start gebracht. Dieses Produkt ist aber inzwischen verboten, aber da konnte man halt Social Networking Dienste kaufen für 98 Forint. Und diese Entscheidung der ungarischen Regulierungsbehörde liegt jetzt schon vor, leider nur in Ungarisch. Aber obwohl das dort in Ungarn verboten wurde, wird es jetzt in Deutschland gerade wieder eingeführt. Vodafone startet am 26. Oktober mit Vodafone Pass. Das ist die neueste Verletzung der Netzneutralität hier in Deutschland. Und auch da hast du wieder so vier schöne Passkategorien. Da kannst du dann irgendwie Chat kaufen und Social Media kaufen. Wo der Unterschied ist, ist ein bisschen unklar. Und dann hast du halt gewisse Apps, die sich da anmelden, außerhalb von deinem Datenvolumen. Von denen kannst du so viel nutzen, wie du willst. Und die werden nicht vom Datenvolumen abgezogen. Wir hätten uns diesen Dienst gerne näher angeschaut, wie wir das bei StreamOn ja auch gemacht haben. Aber das können wir nicht, weil Vodafone hat ein NDA, eine Verschwiegenheitserklärung, die man unterschreiben muss, bevor man die technischen Bedingungen sieht und auch die Vertragsbedingungen. Also tolles, offenes Internet hier. Du willst mitspielen? Okay, unterschreib hier, dass du es niemandem erzählst. Dann lassen wir dich da reinschauen. Also das ist so die Richtung, in die es geht. Das sind die geschlossenen Netze, von denen wir reden. Hier wird halt einfach der Zugang verschoben und es hat den Anschein, dass es offen ist. Aber wenn man sich einmal in die Situation begibt, da wirklich mitspielen zu wollen und vielleicht auch in mehr als einem Land dieser Welt in der Kunden zu haben oder Menschen, die sich für den eigenen Dienst interessieren, der stößt an diese knallharten Barrieren. In Europa haben wir dagegen jetzt einen Schutzwall aufgebaut. Wir haben über viele Jahre jetzt versucht, dort die Netzneutralität gesetzlich abzusichern. Dazu gab es 7 Iterationen von der Safety-Internet-Kampagne, die am Anfang wirklich als ein ganz kleines Projekt gestartet ist von 3-4 Leuten. Und der Trick ist eigentlich immer nur, sich mit den richtigen Leuten zu vernetzen. Und das ist auch bei jedem hier im Saal oder der jetzt später diese Aufnahme sieht, wenn irgendeines dieser europäischen Themen euch interessiert, tretet in Kontakt mit EDRI, tretet in Kontakt mit eurer lokalen netzpolitischen NGO. Das sind alles Mitmachsachen. Und wir brauchen viel mehr Menschen, die sich netzpolitisch einbringen. Solange das irgendwie ein kleiner Expertinnenzyklus ist, wird es nicht reichen. Wir brauchen viel mehr Aktivisten. Wir haben damals Faxe geschickt, 40.000 davon, es tut mir immer noch leid um die Bäume. Und es gab eben 2, 3, 4, 5, 6, 7 Iterationen von dieser Website über den ganzen Gesetzgebungsprozess und Demos, 100.000 oder am Ende 500.000 Kommentare, da haben wir gerade die ersten 100.000 an die europäischen Regulierungsbehörden überbracht und am Ende hat es gereicht und wir haben gewonnen und dann haben wir gefeiert. Ich gehe da so schnell drüber, weil mein Punkt ist jetzt nicht diese politische Kampagne, das hier ist eine Hackerveranstaltung und ich glaube, es gibt einen viel wichtigeren Anschlusspunkt, als euch jetzt alle zu Policy-Menschen zu machen. Der ganze Code ist Open Source. Von diesen 4 Jahren Kampagne, alle 7 Iterationen, alle Tools sind Open Source. Wir haben in Österreich letztens im Kampf gegen das Überwachungspaket ein neues Telefontool gebaut, wo man Abgeordnete, die sich zum Gesetz positionieren müssen, kontaktieren kann und versuchen kann zu überzeugen. Auch das ist alles Open Source. Auch das ist alles Write Once Code, der danach nicht mehr verwendet wird. Wir haben in Europa außer Python von La Quadrature du Net, was wirklich nur fürs Europaparlament gedacht ist und nur Telefon ist, kein einziges Tool, um strukturiert mit unseren Politikerinnen und Politikern in Kontakt zu treten. Das ist sowas wie die grundlegende Infrastruktur einer Demokratie, dass man den Souverän, die Menschen, irgendwie auch mit denen da oben, die eigentlich auf gleicher Augenhöhe stehen sollten, in Kontakt bringen kann. Was wir da bräuchten, wären viel feinfühligere Tools, die mir erlauben, auch eine sowas wie eine Aktivismuspyramide zu implementieren. Wenn ich jetzt zu irgendjemandem sage, ruf doch deinen Abgeordneten an, ist diese Person heillos überfordert. Das ist zu viel, der Ask ist zu groß. Man muss einfach anfangen, unterstützt die Petition. Schick mal einen Tweet ab, einen Facebook-Message, eine E-Mail. Geh auf eine Infoveranstaltung, red mit Freunden und dann kannst du vielleicht deinen Abgeordneten anrufen. Wir müssen uns diese Menschen heranzüchten, die selber aktiv werden. Die politischen Kämpfe werden gerade überall um einiges härter. In Österreich haben wir jetzt bald eine schwarz-blaue Bundesregierung, die AfD hier in Sachsen, das muss ich euch alles nicht erzählen, es wird härter werden. Und im Moment haben wir keine strukturierte Infrastruktur für die Menschen, die sich engagieren wollen, einfach mal schnell eine Kampagne aufzuziehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir solche Infrastruktur schaffen, die dann wirklich auch Open Source und freie Software ist, von allen verwendet werden kann, auch von denen, die nicht unserer Meinung sind. Dass es immer noch an diesen Dingen hakt, ist, glaube ich, etwas, an dem wir schnell was ändern können. All diese Sachen hier haben wir gebaut mit ja, der Not, da war halt irgendwie ein Ziel, da muss man jetzt was verhindern, das muss in 2 Wochen fertig werden und dann kriegt man schon irgendwas hin. Aber was wir hier bräuchten, wäre wirklich mehr Vernetzung und mehr europäischen Zusammenhalt. Build better tools. Gut, aber kommen wir zum Elefanten im Raum. Über StreamOn wurde schon viel geredet in den letzten Wochen. Das Produkt gibt seit April, also es ist jetzt 6 Monate auf dem Markt. Die Deutsche Telekom hat, glaube ich, schon über 250.000 Kunden dafür, wobei es ist gratis, da mitzumachen. Und es ist auch von Anbieterseite natürlich sehr beliebt, weil die Datenvolumen in Deutschland sind äußerst gering. Und wer irgendwie erreichbar sein will vor vielen Leuten, der hat hier irgendwie nur eine Chance, der muss dabei sein. Natürlich ist das Ganze schlecht für die Verbraucherschützer. Also für uns Konsumentinnen und Konsumenten, wir werden damit eingeschränkt. Nur die Dienste, die bei der Telekom mitspielen, sich an deren Regeln halten, die können genutzt werden. Das Datenvolumen ist nicht frei verfügbar für alle Dienste, die möglich wären oder die auch interessant wären für Leute, sondern hier gibt es eine Vorauswahl. Und Dienste wie Vimeo haben schon gesagt, hey, wir können hier nicht mitmachen, wir sind ein global agierendes Unternehmen und wir können es uns nicht leisten, irgendwie in 40 Ländern solche Zero-Rating-Angebote zu machen. Deswegen sieht man auch heute eigentlich nur Dienste aus Deutschland und aus dem Silicon Valley, die jetzt dabei sind. Mit Spotify ist, glaube ich, der erste europäische Dienst, der nicht aus Deutschland ist, bei StreamOn dazugekommen. Aber es gibt natürlich auch hinter dieser Art von Zero Rating eine andere Debatte noch, die der CCC auch in einem Statement veröffentlicht hat. StreamOn ist kein Modell für die Zukunft des Internets. Das ist auch klar begründet. StreamOn heißt, dass es wieder Gutsherren gibt, dass es einzelne Angebote gibt, die sich in eine Pole Position versetzen und wenn du dir es nicht leisten kannst, ein schnelles Internet zu haben, dann hast du halt schlechteres Internet. Das ist, was diese Drossel ist. Die Drossel bei StreamOn ist ja nur in den mittleren Tarifklassen. Das heißt, da, wo die Menschen noch nicht genügend zahlen, um hochauflösendes Video zu verdienen, die werden dann auf die DVD-Qualität der 2000er Jahre gedrosselt. Wenn dieses Prinzip durchgeht, dann haben wir ein wirkliches Zweiklassen-Internet. Wir haben all diese Kommentare dann eben auch nochmal verschriftlicht und an die Bundesnetzagentur geschickt. Da ist juristisch alles dargelegt, wieso dieses Produkt gegen geltendes Europarecht verstößt. Und weil solche Sachen aber oft nicht so deutlich gelesen werden, habe ich das Ganze nochmal auf der Hauptversammlung der Telekom versucht, den lieben Vorständen ins Gewissen zu reden. Ja, mal schauen, ob das was gebracht hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt, Monate nachdem all das im Mai passiert ist, eigentlich so eine halbe Entscheidung der Bundesnetzagentur. Vor wenigen Wochen wurde eine Untersagung nach § 126 TKG an die Deutsche Telekom geschickt. Das heißt, StreamOn verstößt so, wie es ist, gegen geltendes Europarecht. Und jetzt wird es aber schwierig, weil jetzt geht man ins Detail. Die Bundesnetzagentur hat 2 große Fässer aufgemacht. Wir haben mal einerseits ein großes Datenschutzproblem. StreamOn verwendet die Packet Inspection. Darauf wurde hier überhaupt nicht eingegangen. Worauf klar eingegangen wurde, ist die Drosselung. Das heißt, die Verschlechterung von Daten. Und hier gibt es klar eine Aussage, dass diese DVD-Qualität nicht okay ist und dass man sozusagen die technische Verschlechterung von Diensten bei StreamOn definitiv abstaffen muss, damit das Ganze noch im Rahmen von Europarecht ist. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der aufgemacht wurde. Bei Zero Rating hat sich die Bundesnetzagentur nicht getraut, wirklich den Weg zu gehen, der notwendig ist und das Ganze zu verbieten. Aber sie hat einen sehr interessanten Hack verbracht. Sie hat nämlich gesagt, ja, wir haben doch jetzt diese tolle Netzneutralitätsverordnung und da geht es ja auch um Roaming und deswegen muss dieses StreamOn auch im europäischen Ausland gelten. Und wenn man sich jetzt mal diese 3 Magenta-Tarife anschaut, welche Datenvolumen die haben, das ist sehr niedrig im europäischen Vergleich. Man kann aber diese Roaming-Gigabytes berechnen. Und wenn ich hier den Nettopreis der Produkte nehme, durch 7,7 mal 2, und das 7,7 wird jetzt jedes Jahr weniger, das ist der Wholesale-Preis für 1 Gigabyte im europäischen Binnenmarkt, dann kommt man drauf, dass da eigentlich viel mehr Daten drin wären. Also mit diesem Preis kriegt man in jedem anderen EU-Land, auch wenn man die SIM-Karte mitnimmt, eigentlich schon mehr Daten. Und das heißt, du kannst jetzt, wenn du mit diesem Tarif ins Ausland gehst, innerhalb der gezero-rateten Daten so viel Guthaben verbrauchen, und innerhalb von Deutschland so viel. Und hier wird es auf jeden Fall auch einen Verlust geben, den die Telekom hinnehmen muss. Und damit gibt es von beiden Seiten schon einen ökonomischen Anreiz, dieses Produkt vielleicht doch so nicht mehr weiterzuführen. Das reicht uns nicht. Wir werden hier nochmal nachlegen, aber dazu kann ich jetzt noch nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall ist das Produkt jetzt unter Druck gekommen. Und was passieren muss, ist, dass die Deutsche Telekom jetzt mal nachbessert. Gestern war die Meldung im Tagesspiegel, dass jetzt die Telekom mal um eine Fristverlängerung angesucht hat. Das heißt, das wird jetzt sicherlich noch hingezogen. Und man wird auch noch versuchen, das vor Gericht auszustreiten. Also die Telekom wird hier ziemlich sicher vors Höchstgericht gehen, bevor sie akzeptiert, dass dieses Produkt hier abgeschossen wird. Die Bundesnetzagentur müsste hier schneller sein und vor allem auch ein bisschen deutlichere Worte finden. Man merkt, dass die politische Einflussnahme doch sehr groß ist. Das sieht man schon allein daran, dass bis kurz nach der Bundestagswahl gewartet wurde mit dieser Entscheidung. Und natürlich, es gibt immer politische Einflussnahme, auch wenn Regulatoren unabhängig sein sollten. Und die neue Regierung in Deutschland wird hier wahrscheinlich auch eine Meinung dazu haben. Aber Zero Rating ist ja vor allem da ein Problem, wo das Datenvolumen niedrig ist. Ich wollte heute irgendwie in meinem Hotel nochmal das Netz messen, hat nicht funktioniert, sogar für den Netztest war es zu schlecht. Aber wenn man sich die europäischen Vergleichsdaten anschaut, ist Deutschland hier wirklich an letzter Stelle. Und Infrastruktur ist ja, glaube ich, eigentlich etwas, das den Leuten hier wichtig ist. Und da müsste man auf jeden Fall mal nach oben kommen. Und es gibt hier auch Wege, die zu gehen wären. Weil im Endeffekt das Schöne bei StreamOn ist, und da kann man dem Ganzen vielleicht auch eine gewisse Hoffnung abgewinnen, die Lösung für StreamOn ist ganz einfach, mehr Datenvolumen für alle. Ihr habt schon vorher bei einem Roaming-Beispiel gesehen, die Leute zahlen schon jetzt für mehr Datenvolumen, als sie eigentlich bekommen. Die Existenz dieses Produkts belegt, es gibt schon die Kapazitäten in den Netzen, sie werden den Leuten einfach nicht gegeben. Und wenn man StreamOn verbieten würde oder Zero Rating ganz generell abschält, dann müssten die Datenvolumen steigen und das wäre auf jeden Fall auch positiv für den Zugang. Und Zugang heißt ja am Ende auch Teilhabe. Gerade in den Regionen, wo es keine Incentives gibt auszubauen, von eher ländlichen Regionen, ist die Teilhabe am Internet auch ein Weg, um sich überhaupt noch Gehör zu verschaffen, um das Gefühl zu bekommen, Teil der Gesellschaft zu sein. Wir hören ganz oft, ja, mit 5G wird alles besser. 5G, der neue Mobilfunkstandard, soll irgendwie, da fließt dann der Honig und alles wird besser. Und natürlich wird das auch verwendet in einer sehr gut gemachten, elaborierten Marketingkampagne in vielen europäischen Ländern, um gewisse Telekom-Regulierung aufzuweichen. Und Tim Wu hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Netzneutralität aufzugeben, um sich ein besseres Netz zu kaufen, ist ungefähr so wie ein Bild zu verkaufen, um sich einen besseren Rahmen zu leisten. Wir haben dann halt am Ende nichts mehr davon, von den ganzen positiven Effekten, die das Netz mit sich bringt, wenn wir den Gleichbehandlungsgrundsatz dafür aufgeben. Aber genau das ist, was gerade passiert. Das EU-Gesetz zur Netzneutralität ist jetzt mal in Stein gemeißelt. Da reden wir dann Anfang 2019 wieder drüber, wenn das Gesetz novelliert werden soll. Aber es gibt einen Angriff von der Telekom-Industrie, der sehr im Hintergrund passiert, in der Reform des europäischen Telekom-Rechtsrahmens, dem Electronic Communications Code. Das sind Änderungsanträge aus der Ratsarbeitsgruppe. Die sind eigentlich geheim und die sollte keiner kennen. Und da gibt es in diesem Text eben auch so schöne Versuche, Open Internet Access als Kompetenz für Regulierungsbehörden herauszustreichen. Und an anderer Stelle sehen wir, dass man überhaupt Regulierungsbehörden mit kompetenten Behörden ersetzen will. Und das ist ein sehr starker Push, der kommt vor allem von Spanien und von Deutschland, die dortigen Regulierungsbehörden zu entmachten. Das heißt, gerade da, wo es starke Internetprovider gibt, die vorherigen Champions wie die Deutsche Telekom oder Telefonica, also Unternehmen, wo der Staat noch ein wirkliches Interesse hat, dass die Gewinne machen. Gerade diese Länder sind es jetzt hier, die versuchen, nicht mehr das Gesetz an sich anzugreifen, sondern die Behörde, die es umsetzen sollte. Wir haben bisher es geschafft, hier dagegen zu halten, deswegen habt ihr noch nicht so viel davon gehört, aber nur, dass ihr wisst, sozusagen die Strategie der Telekom-Industrie ist hier sehr verdeckt zu spielen, im Rat, in dem Teil, der am undurchsichtigsten ist von all den Verhandlungen, nach Möglichkeit noch was zu drehen und einfach hinterrücks das Gesetz auszuhebeln. Aber die Lösung ist nicht 5G. Jetzt kommen wir so in die optimistische Zielgerade des Vortrags. Die Lösung von einer Informationsgesellschaft ist, dass es niemanden mehr gibt, der too big to fail ist. Dass es eine Öffnung von Protokollen von dominanten Online-Plattformen braucht. Wir müssen wieder weg von dieser Inselwelt mit großen Plattformen hin zu der Ursprungidee des Internets mit offenen, dezentralen Plattformen, mit Federated Systems, mit der Möglichkeit, sich wirklich auch mit eigener Datenhoheit an Kommunikation zu beteiligen und nicht einfach immer, ich stimme den AGBs zu und ihr habt alles von mir und macht damit, was ihr wollt. Solche Systeme brauchen wir. Und das heißt aber auch nicht nur, dass es eine Entwicklung braucht wie Diaspora, sondern auch Regulierung, die von den großen Plattformen verlangt, sich zu öffnen. Hier müssen wir manchmal auch mit dem Brecheisen reingehen. Und ich glaube, dafür gibt es inzwischen sogar schon eine politische Mehrheit in Europa, in der Richtung mehr zu tun. Und das Zweite, ganz Wichtige, um hier zum einer mehr gerechteren Informationsgesellschaft zu kommen, sind Open Access Netze. Das Prinzip der Breitbandförderung ist in den meisten europäischen Ländern komplett verkorkst. Man gibt irgendwie großen Unternehmen mehr Geld, um noch mehr Netz zu bauen und dann vielleicht noch ein paar Auflagen, dass sie das vielleicht nicht nur dort tun, wo es ihnen selbst auch Gewinn bringt. Was wir eigentlich bräuchten, ist strukturelle Trennung. Das wird auch gerne das schwedische Modell genannt. Das ist eine ganz pragmatische, optimistische Vision, die man vielleicht aus der Freakshow schon kennt, wenn jemand diesen Podcast hört. Es ist ganz simpel. Es gibt eine Glasfaserinfrastruktur, die ist in öffentlicher Hand. So wie die Straßen, der Kanal oder das Stromnetz auch irgendwie gesonderte Netzwerke sind, für die wir andere Regulierungen und ein anderes Augenmerk haben. Hier wäre das immer in der lokalen Kommune, das heißt die öffentliche Hand auf möglichst kleiner Ebene. Dann gibt es Netzbetreiber, das kann eine einzelne Firma sein, die diese Netze dann aktiv schaltet, also die Dark Fiber aktiv schaltet. Und dann gibt es Wettbewerb zwischen ganz vielen Dienstleistern für Zugangsprodukte. Und darüber hat man einen Wettbewerb geschaffen. Da unten kann ich mit Jahrzehnten oder Jahrhunderten rechnen, weil das ist Infrastruktur, die schreibt sich über viele Jahre ab. Da oben habe ich Verträge von circa 10 Jahren. Da gibt es einfach Techniker, die nichts anderes machen, als ja alle paar Jahre vielleicht die Infrastruktur auszutauschen und noch mehr Phasen an Licht drüber zu schicken. Und da oben gibt es vielleicht auch die Deutsche Telekom oder O2 oder wen auch immer. Aber die sind alle nicht too big to fail. Denen gehört nicht das Netz. Und genau so ein Modell der strukturellen Trennung. Das Schöne ist, hier kann Netzpolitik auch mal lokal funktionieren. Das sind Dinge, die man in seiner eigenen Stadt erreichen kann, die nicht irgendwie auf Bundesebene oder auf Länderebene gemacht werden müssen. Und hier gibt es auch gute Projekte, die das vorzeigen, wie nötig in Niederösterreich. Nochmal, das ist mein vorletzter Slide. Wie gesagt, ich glaube, das hier ist eines der Grundprobleme. Solange wir das nicht gelöst haben, werden viele andere Sachen auch nicht gelöst werden können, weil wir einfach die Infrastruktur schaffen müssen, damit eine Informationsgesellschaft überhaupt funktionieren kann. Und mein Ceterum Censor ist, wir müssen Upload-Filter verhindern. Günter Oettinger hat ja mehrere Gesetze uns hinterlassen, bevor er aus dem Amt geschieden ist und nach oben befördert wurde. Aber er hat ein ganz besonders schlimmes Gesetz hinterlassen und das ist die Richtlinie für Urheberrecht, die jetzt immer noch auf europäischer Ebene diskutiert wird. Wenn das durchgeht, dann haben wir wirklich so einen der größten Punkte verloren, nämlich dass es wirklich eine Zensurinfrastruktur in Europa gibt, wie eigentlich sonst nur in China und in Russland. Das ist eine technische Infrastruktur, die jedes Bild, jedes Video, jedes Audiostück vorab überprüft auf Urheberrechtsinhalte. Also der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur ist dann genau dieses eine Config-File. Und genau zu diesem Thema gibt es jetzt noch Verhandlungen. Am 6. November ist die Abstimmung im Bürgerrechtsausschuss, im LIBE im Europaparlament. Und später im November wird die Abstimmung im federführenden Ausschuss sein. Wer sich hier einbringen will, savethememe.net. Dort kann man anrufen, dort kann man sich informieren. Es wäre wirklich dringend, sich jetzt hier nochmal einzubringen. Wenn wir das hier nicht gewinnen, dann wird uns das um die Ohren fliegen, weil dann kommen Upload-Filter natürlich auch für terroristische Inhalte, für Hate Speech, für alle möglichen Punkte, wo wir versuchen wollen, irgendwie gewisse Rechtsdurchsetzungslücken zu schließen. Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die euch irgendwie aktiv werden lassen zu irgendeinem dieser Themen. Und ich sage danke und ich wünsche uns allen tolle Datenspulen. Gibt's Fragen? Kannst du lauter sprechen? Ich höre dich nicht. Du bringst mich dazu, über ein Thema zu reden, das ich eigentlich rausgekürzt habe aus Zeitgründen. Das Einzige, was an der Stelle hilft, ist natürlich irgendwie eine ordentliche Messung des Netzwerks und dann aber auch die Kommunikation dieser Ergebnisse. Wenn das einer einzelnen Person passiert, kannst du nicht viel daraus ableiten, außer mein Internet ist schlecht und da wissen wir alle, es kann viele Faktoren haben. Es gibt aber jetzt auf europäischer Ebene von BERG ein Projekt, Open Source, Open Data Messsoftware für Netzneutralität zu bauen. Da gibt es jetzt seit einer Woche den Tender, also die Ausschreibungsdokumente. Und wenn das gebaut wird, dann hätten wir bald mal alle diese Messsoftware in ganz Europa, wo du dann einfach mit, weiß nicht, 100 Datenpunkten genügend Daten sammeln kannst, vielleicht auch nur weniger über einen längeren Zeitraum, damit du mit Sicherheit sagen kannst, hier gibt es ein Kapazitätenproblem. Und damit kommst du auch lustigerweise in den Bereich, wo dir die Netzneutralitätsverordnung hilft, zu einem Sonderkündigungsrecht zu kommen. Weil wenn dein Provider einfach über längere Zeit es nicht schafft, dir die zugesicherte Bandbreite zu geben, dann kommst du aus deinem Vertrag raus. Und dadurch sozusagen, wir müssen alle mit so einer Open Source, Open Data Software anfangen zu messen, um so systematische Probleme überhaupt erfassen zu können. Und auf Basis des richtigen Datenmaterials kann man dann eben auch die bestehenden Konsumentenschutzrechte in Anspruch nehmen.